zum nächsten Beitrag darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Wer von Ihnen am Computer arbeitet, weiß es. Die Grundeinstellung eines Programms ist enorm wichtig. Denn bei den Grundeinstellungen werden beispielsweise die Formate, die Größe und das Erscheinungsbild eines neuen Dokumentes festgelegt. Wenn da die Einstellungen nicht stimmen, hat man Probleme, weil der Rechner ständig alles falsch macht. Das ist aufwendig. Und dann muss man das ganze Dokument von Hand im Nachhinein ändern. Grundeinstellungen sind wichtig, nicht nur bei Computern und Autos, sondern auch bei Menschen. Der Apostel Paulus redet von einer Grundeinstellung für das Leben der Christen. Schaut man ins restliche Neue Testament, merkt man schnell, dass Paulus hier drei christliche Grundtugenden beschreibt: Freude, Dankbarkeit und Gebet. Sie gehören untrennbar zum Leben eines Christen dazu. Und zum Thema Dankbarkeit schenkt uns Weihbischof Marianne Eleganti einige Gedanken. Und so begrüße ich Sie, werter Weihbischof Marianne Eleganti, bei Radio Gloria ganz herzlich. Und wir freuen uns nun auf Ihr Referat, Weihbischof Marianne Eleganti.
Danke vielmals. Ein herzliches Grüß Gott. Das Thema, das wir gewählt haben, ist Dankbarkeit. Ich würde mal sagen, Dankbarkeit ist auch eine Kunst, immer zufrieden zu sein in jeder Lage. Und in jeder Lage auch das Positive zu sehen, für das man eigentlich immer danken kann. Ja, warum soll ein Mensch dankbar sein? Eine gute Frage. Bei vielen Menschen gibt es auch ein ganz natürliches Gefühl der Dankbarkeit, auch wenn sie nicht gläubig sind, sonderbarerweise, dass sie in bestimmten Momenten, ein wunderschöner Sonnenaufgang auf einem Berggipfel oder eine fast wunderbare Errettung aus einer Gefahr, wie zum Beispiel, ja, man erreicht das Flugzeug nicht und kommt zu spät und zuerst ist man total unglücklich über dieses Missgeschick und dann zeigt es sich, dass mit diesem Flugzeug also ein Unglück passierte, ein paar Stunden später. Und man wäre dabei gewesen und wurde so gerettet. Und dann stellt sich bei den Menschen ein ganz natürliches Gefühl der Dankbarkeit ein. Und ja, das ist sehr intuitiv. Ich nenne das immer die wissende Seele. Irgendwie hat die Seele, unser Herz, eine Intuition für die Wahrheit. Aber Dankbarkeit kann sich eben nicht auf ein unpersönliches Schicksal beziehen. Das wäre ja total irrational. Ich kann der Natur nicht danken. Die Natur kennt mich nicht. Ich kann auch nicht irgendwie einem Schicksal danken oder einer anonymen Macht, die kein Antlitz hat, die nicht personal ist. Der Mensch ist Person, er hat ein Antlitz, er ist Subjekt, er sagt ich und er hat Vernunft und das Absolute kann ja nicht eine Energie sein. Also was die Menschen glauben, es ist für mich manchmal total irrational. Weil wenn Gott weniger ist, ich bin personal, das ist ja das höchste Phänomen in der Schöpfung, das personale Leben. Also ein Mensch, der Willen hat, der ich sagt, der schöpferisch sein kann, der sich selber erkennt, der um seinen Anfang und um sein Ende weiß, der Vernunft hat, der das Universum erkennt und erforscht, das kann ein Tier nicht und auch keine Pflanze und kein Fisch können das. Und also das Leben entwickelt sich von Stufe zu einer nicht mehr zu überbietbaren Höhe. Das ist das personale Leben des menschlichen Geistes. Und wie könnte da Gott das absolute Wenige sein, als eine Energie? eine Energie, die gar kein Selbstbewusstsein hat, zu der kann ich doch nicht beten, mit der kann ich nicht reden. Und da kann ich ja auch nicht dankbar sein, das kommt ja nirgends an. Also insofern ist dieses spontane Gefühl der Dankbarkeit, das sich auch bei einem ungläubigen Menschen ganz intuitiv einstellen kann, auch ein Hinweis, dass sich das, was er erlebt hat, im tiefsten auf einen Schöpfer bezieht, auf eine absolute personale Wirklichkeit, die ihn beschützt hat, die ihn liebt, die ihn im Blick hat. Und Dankbarkeit kann sich also im Grunde genommen nur auf eine Person beziehen. Ich kann nur meiner Frau dankbar sein oder meinem Kind oder meinem Freund und eben auch nur Gott. Aber ich kann nicht dem Universum danken, dass es gut gemeint hat mit mir. Das ist absurd, absolut irrational. Das ist eigentlich jenseitig und crazy, würde ich sagen. Aber ich möchte da jetzt niemanden schlecht machen. Ich möchte uns nur die Augen öffnen, dass diese ganz tiefe Intuition der Dankbarkeit für das Leben und für Dinge, die uns zufallen, die uns eben auch gnadenhaft zufallen, das spürt man, das kann man nicht machen. Also auch der Agnostiker spürt das, dass das irgendwie ihm zugefallen ist und er empfindet das hier als Geschenk. Wir würden sagen, es ist eine Gnade Gottes und die fällt einem zu, die kann nicht beabsichtigt werden. Auch das wahre Glück, das kann man sich nicht nehmen, so wie der Griff nach dem Apfel im Paradies. Das nehme ich mir jetzt einfach und dann kann ich mich selbst verwirklichen und mich selbst glücklich machen sozusagen. Das funktioniert nicht. Da sagt Jesus, wer sein Leben festhält, also wer so begierig und mit vollen Absichten nach den Dingen greift, sie besitzen will, sie haben will, sie nicht loslassen kann, der dann auch dominieren will und alles auf sich bezieht, der sich die Dinge reinzieht, der wird nicht glücklich, der wird das Leben verlieren, wenn er die ganze Welt gewinnt. Es rinnt ihm das wahre Glück, das wahre Leben rinnt ihm wie Sand durch die Finger. So geht es nicht, sondern das Glück ist Gnade und die großen Dinge in unserem Leben sind Gnade und wir spüren das auch, selbst wenn wir ungläubig sind, spüren wir, dass es eine Gnade ist, dass ich diese Frau zum Beispiel kennengelernt habe und heiraten durfte und dass wir immer noch glücklich sind nach 50 Jahren zusammen sein. Das empfinden auch ungläubige Menschen als eine schicksalshafte Gnade, als ein Geschenk. Dafür sagen sie, ja, dafür bin ich dankbar. Aber wem bist du dankbar? Denk doch einmal im Tiefsten nach. Wem bist du dankbar? Auf wen bezieht sich diese Dankbarkeit? Nicht nur auf diesen konkreten Menschen, dem gegenüber ist man sicher auch dankbar, aber man spürt, dass etwas Größeres waltet hier. Etwas Geheimnisvolles hinter allem waltet und das in mir spontan das Gefühl der Dankbarkeit weckt. Deshalb meine erste These, Dankbarkeit kann sich nur auf einen personalen Schöpfer beziehen und nicht auf ein Schicksal. Muss man natürlich sagen, im zweiten Schritt, wenn das so ist, dann ist die Dankbarkeit auch die adäquate Haltung des Geschöpfes. Paulus sagt das ganz klar, was hast du, was du nicht empfangen hättest. Also letztlich ist doch alles Geschenk. Meine Existenz ist ein Geschenk. Es hat mich jemand gewollt, der Schöpfer von Ewigkeit her. Und er hat mich aus Liebe geschaffen und von Ewigkeit her gewollt. Das ist ja schon ein totales Faszinosum, das muss einen faszinieren. Der Schöpfer, Gott ruht in sich selbst, er bräuchte ja gar nicht schaffen. Warum hat er geschaffen? Im Anfang war das Wort der Wille Gottes, die Weisheit Gottes, die sich ausspricht, und er sprach und es wurde Licht, und bis zum ersten Menschen. Das ist irgendwo ganz klar von einem personalen Wesen, das wir die höchste Liebe nennen. Gott ist die Liebe, die höchste Weisheit, das unendlich ist an Lebensfülle und an Möglichkeiten. Das sieht man im Universum. Das Universum ist wie ein Bilderbuch. Wenn wir da mit unseren Teleskopen hinausschauen und dieses Universum erforschen, dann löscht es einen buchstäblich ab, weil man kann es sich gar nicht mehr nachvollziehen, denkerisch. Man kann diese Zahl, diese unendliche Zahl von Sternen, Galaxien, Distanzen, Zeiträume, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wir können uns darüber gar keinen Begriff machen. Man kann eigentlich nur anbeten und niederknien und denken, was, also, wenn schon die geschaffene Welt, das Universum so unfassbar weit und groß und unendlich ist. Ja, wie groß muss Gott sein, der das alles ausgesprochen hat, durch sein Wort trägt, im Dasein erhält? Und jetzt bin ich das kleine Würmlein Israel, wie der Prophet sagt, du Würmlein Israel, das bin ich, ich bin im Blick Gottes. Jeder Mensch ist im Blick Gottes ein Leben lang. Jeder Mensch ist da von einer unendlichen Liebe unterfangen und gehalten. Wie ihr Mystiker sagen, ich falle nie tiefer als in die Hände Gottes. Ich falle nie tiefer als in die Hände Gottes. Das ist genau diese Wahrheit. Und das löst doch in einem ein Gefühl der Dankbarkeit aus. Das ist auch ein Glück, dass ich auf eine Liebe bezogen bin, dass eine Liebe mich will. Und natürlich will die Liebe nicht, dass ich aufhöre zu sein. Also die Seele ist unsterblich. Es ist ja undenkbar, dass ein Künstler ein Werk erschafft, wie die Pietà von Michelangelo, und dann macht es wieder kaputt mit dem Hammer. Also das geht doch nicht. Also Gott zerstört doch nicht, was er geschaffen hat. Gott lässt doch das nicht ins Nichts zurücksinken. Und damit wäre die ganze Liebesbeziehung und die ganze persönliche Geschichte, die ich mit meinem Schöpfer bereits habe seit Jahrzehnten, die würde einfach wieder in Rauch aufgelöst und in nichts. Das kann es nicht sein. Also das macht einem dankbar. Also die zweite These: Dankbarkeit ist die adäquate Haltung des Geschöpfes, dem Schöpfer gegenüber. Das ist eigentlich die Grundhaltung. Kann gar nicht anders sein. Und deshalb fordert uns die Heilige Schrift, an unzähligen Stellen fordert uns die Heilige Schrift, und das ist Offenbarung, das sind prophetische Worte, vom Geist Gottes inspiriert, sie offenbaren uns die Wahrheit, und deshalb fordert uns die Schrift ganz klar auf, zu danken, dem Schöpfer gegenüber dankbar zu sein. Ich nenne euch einmal ein paar Stellen. Epheserbrief 5,20 sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Dankt dem Vater mit Freude, Kolosser 1,12. Hört nicht auf zu danken, Kolosser 2,7. Seid dankbar, Kolosser 3,15. Dankt für alles, denn das will Gott von euch, die ihr Christus Jesus gehört, 1 Thessaloniker 5,18. Vor allem fordere ich zu bitten und gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, 1 Timotheus 2,1. Also das sind neutestamentliche Stellen, aber auch im Alten Testament gibt es unzählige Stellen, zum Beispiel Psalm 9,2, ich will dir danken, Herr, aus ganzem Herzen. Psalm 42,6, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. Psalm 119,7, mit lauterem Herzen will ich dir danken. Psalm 139,14, ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ein ganz faszinierender Psalm 139. Muss man nochmal den ganzen Psalm wieder lesen. Deine Augen haben mich gesehen, als ich entstand im Schoß meiner Mutter. Und wie Gott mich da schon im Blick hatte. Und wie Gott um meine Gedanken weiß und um meine Worte, noch bevor es auf meiner Zunge liegt und so. Das ist im Psalm 139 ganz wunderbar ausgedrückt. Und dann natürlich auch in den Evangelien gibt es viele Stellen. Jesus lobt den dankbaren Samariter, der als einziger zurückkehrt, um ihm zu danken. Jesus selber dankt auch. Johannes 11, 41, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. In Römer 7, 25, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Eucharistie heißt ja auch Danksagung wörtlich. Epheser 5, 4, Sittenlosigkeit, albernes oder zweideutiges Geschwätz schickt sich nicht für euch, sondern Dankbarkeit. Dankbarkeit schickt sich für euch. Also, das sind nur ein paar wenige Stellen im Alten und im Neuen Testament, ich könnte weitere nennen, die uns zu dieser Grundhaltung, geschöpflichen Grundhaltung der Dankbarkeit auffordern. Jetzt eine Frage. Ist Dankbarkeit ein Gefühl? Das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, Dankbarkeit geht oft ins Gefühl, aber es ist auch eine Haltung. Ich habe die Erfahrung gemacht in meinen Depressionen, da gab es immer wieder solche Zeiten, vor allem auch in jüngeren Jahren. Da habe ich versucht, meine Haltung zu verändern. Also ich habe versucht, in depressiven Zuständen den Stern zu suchen, der da am dunklen Firmament leuchtet. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt immer einen Stern am Firmament. Also der Himmel ist nie total finster. Also es gibt irgendwo einen Stern und das war für mich ein positiver Gedanke. Also ich suchte etwas, wofür ich dankbar sein konnte. Auch in dieser Trauer und in dieser depressiven Verfassung. Und da staunt man, wie viele Dinge, dass man da findet. Ich war zwar depressiv, aber ich hatte zum Beispiel keine körperlichen Schmerzen. Ich war zwar depressiv und schwermütig, aber ich war nicht gelähmt in einem Rollstuhl, also vom Hals weg nach unten. Also da staunt man, wie viele Dinge wir finden, wofür wir eigentlich dankbar sein könnten, selbst wenn uns dieses oder jenes wirklich traurig macht und uns schwer auf der Seele liegt. Und dies, das ist dann jetzt nicht mehr einfach nur eine Gefühlssache, sondern das ist tatsächlich eine Einstellung, auch eine Frage der Einstellung und der Optik, wie ich mein Leben anschaue. Und das habe ich also ab und zu gemacht, dass ich in ganz dunklen Gemütszuständen einfach begonnen habe zu glauben. Und dann habe ich einfach Gott begonnen zu danken. Ja, ich danke dir. Ich fühle nicht, dass du da bist, aber ich glaube an deine Liebe. Ich kann es nicht verstehen, aber ich weiß, du machst keine Fehler. Du, wie der Prophet sagt, das ist mein Schmerz, dass die Rechte des Höchsten so anders handelt. Das ist bei uns immer wieder eine riesige Herausforderung. Es kommt anders, als wir uns das Leben gedacht haben oder denken. Und das ist für uns eine Herausforderung, dass wir uns nicht gegen Gott auflehnen und immer Gott auf die Anklagebank setzen und seine Führung, seine Vorsehung in Frage stellen. Und ja, und dann sagen, wie Meister Eckhart sagt, ja, wenn du denkst, ja, wäre es anders gekommen, dann wäre es sicher besser. Wäre es nicht so gekommen, wie es gekommen ist, wäre es besser. Und so. Und dann sagt er, solange du so denkst, wirst du nie Frieden haben. Du sollst es als das Allerbeste hinnehmen. Dann bekommen wir einen inneren Frieden. Also, wenn wir unser Leben annehmen und die Weisheit Gottes dahinter, wie Gott jeden Menschen ganz persönlich führt, anerkennen, ach, ich muss die Pläne Gottes nicht durchschauen mit mir. Ich kann auch daran glauben, dass Gott keine Fehler macht, wenn er zulässt, dass mich jetzt diese Krankheit getroffen hat. Das ist schon eine Herausforderung. Ich möchte niemanden beleidigen oder überfordern und die Dinge auch nicht banalisieren, da ich jetzt neulich wirklich krank war. Und da habe ich noch Tinnitus und Restless Legs dazu und alle, und ich fühlte mich speiübel und so weiter. Da habe ich mir immer gesagt, also Gott schickt mir das auch zu meinem Besten. Also ich muss jetzt wie Job sagen, habe ich Gutes von Gott angenommen, muss ich auch Böses, also Schlechtes, Schwieriges von Gott annehmen und nicht an der Weisheit und an der Liebe Gottes zweifeln. Das ist eine Glaubenshaltung. Und ich habe mit der Zeit das mir angewöhnt, dass ich einfach grundsätzlich nicht gegen Gott kämpfe und nicht ständig mit Gott hadere und sozusagen, wie ich das einmal gemacht habe, meine Faust gegen ihn erhebe. Das habe ich einmal gemacht, bin ich selber über mich selbst erschrocken. Da habe ich gemerkt, der Dämon versucht mich, weil der treibt mich immer in seine Auflehnung und sein Misstrauen gegenüber Gott. Also und da bin ich irgendwie ganz ernüchtert worden, erschrocken über mich selber. Und da habe ich gesehen, ja, so pass auf, was machst du da? Und jetzt bemühe ich mich auch in dunklen Stunden an die Liebe Gottes zu glauben und für alles zu danken, das hinter allem ist, auch wenn ich es nicht sehe. Und es hat mich dann sehr gefreut und auch ein bisschen erstaunt, dass ich genau das Jahre später beim Albert Schweitzer gefunden habe. Und er sagt das hier mit eigenen Worten. Ich zitiere: Es kommt oft vor, dass wir uns arm an Glück und Freudigkeit fühlen. Unser Leben erscheint uns in solchen Augenblicken als leer und unbefriedigend, ohne dass wir wissen, warum. Nun, merkt auf euch selbst. Die Zeiten der innerlichen Armut sind die Zeiten, wo ihr Gott nicht dankt. Interessant. Albert Schweitzer. Darum, wenn du dich schwach und matt und unglücklich fühlst, fang an zu danken, dann wird es besser mit dir. Zwing dein Herz dazu. Und wenn es verdrossen fragen will, wofür soll ich denn danken? Lass ihm keine Ruhe und zwing es zu suchen, wofür es danken müsse. Und wenn du nur das Erste gefunden hast, dann kommt eines nach dem anderen und du wirst zuletzt nicht mehr fertig mit Danken. Albert Schweitzer. Das ist nicht nur eine sehr gläubige Haltung, sondern übernatürlich geistvoll, sondern es ist auch psychologisch total richtig, den Fokus zu verschieben, das Framing zu verändern in meinem Leben, oder? Und Das ist der Resilienz, nennt man das in der Psychologie. Das ist so diese Kraft, diese Lebenskraft, die nicht kapituliert, die sich aufrappelt. Und das ist ja auch eine spirituelle Methode, die sogenannten Einreden der Wüstenväter. Das sieht man im Psalm, wo der Prophet sagt: Harre auf Gott, vertraue auf Gott, du wirst es noch sehen, du wirst ihm noch danken. Also er fordert die eigene Seele auf. Das haben viele Heilige gemacht, glaube ich auch Katharina von Siena. Die haben zu sich selber gesprochen und sich selber aufgefordert, zu danken, zu vertrauen, zu glauben. Und insofern ist Dankbarkeit nicht nur eine Angelegenheit des Gefühls, sondern es ist auch echt eine Einstellung und eine Glaubenshaltung, zu der wir uns selber auffordern sollen, ja.
Thank you.
Wir sind zurück in der Sendung mit Weihbischof Marianne Eleganti. Er spricht zum Thema Dankbarkeit. Weihbischof Marianne hat auch zwei Thesen aufgestellt und begründet, wieso dass er zu diesen Thesen kommt. Und zwar die erste These beinhaltet, die Dankbarkeit kann man nur gegenüber einer Person zum Ausdruck bringen. Und die zweite These ist die adäquate Haltung gegenüber dem Schöpfer. Und so freuen wir uns nun auf die weiteren Gedanken von Werten Weihbischof Marianne Eleganti.
Eine weitere Frage: Kommt die Frustration nicht davon, dass wir mit den Wegen Gottes nicht zufrieden sind, die Gott uns führt? Also ja, schauen wir mal ein bisschen in die Tiefe, in unser eigenes Leben, haben wir es angenommen und sind wir vielleicht frustriert oder unzufrieden mit den Wegen Gottes, die Gott uns führt? Und ist das nicht auch eine Quelle von Bitterkeit und Resignation? Dies Heilige Kathrin de Bar, Mechthild vom Heiligen Sakrament, sagt in ihren Tagebüchern: Ich bin immer zufrieden, wenn nicht auf eine Weise, dann auf eine andere. Ich habe immer einen Grund, Gott zu danken. Und dann sagt Kathrin de Bar weiter: Man soll das Übel ebenso wie das Wohlbefinden annehmen. Alles kommt aus Gottes Hand und alles wird zum Guten für die Seele, die sich auf Gott verlässt. Die Wege Gottes sind uns unbekannt und aus menschlicher Sicht würden wir des Öfteren zum Murren neigen. Wir dürfen nicht so schnell über das Unbekannte klagen, später werden wir die Geheimnisse der Führung Gottes erkennen. Und noch ein Zitat von ihr: Alles, was ich sagen kann, ist Folgendes: Man soll sich bemühen, sich allein an den göttlichen Willen zu halten, um immer bereit zu sein, sich nach rechts oder links zu drehen, so wie die göttliche Vorsehung es will. Also in diesen Zitaten sind zwei Wahrheiten. Erstens, denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Besten. Und die zweite Wahrheit ist, es braucht Flexibilität. Also ich muss in meinem Willen eine Offenheit schaffen, dass mich Gott nach links oder nach rechts wenden kann, dass ich bereit bin, ihm zu folgen, egal was er für mich vorgesehen hat. Dann sagt Kathrin de Bar: Das große Geheimnis, um immer zufrieden zu sein, besteht darin, sich der Art und Weise Gottes anzupassen. In allem, was geschieht, sei es gut, sei es schlecht, soll man ohne Unterschied zu machen den Willen Gottes in Gott selbst und Gott selbst in seinem Willen sehen. Betrachten Sie also nie etwas ohne Gott, einen kleinen Nadelstich sogar, das heißt ein kleines Leid, irgendeinen kleinen Kummer. Wenn Sie schon morgens vermuten, dass Ihnen im Lauf des Tages etwas widerfahren wird, schauen Sie es in Gott an. Also das ist die Haltung aller Mystiker. Auch Tauler hat solche Aussagen gemacht. Er sagt: Gott will nicht das Böse, das ist klar. Also er hat keine Freude an der Beleidigung, am Verrat, am ungerechten Urteil, an übler Nachrede und so weiter. Aber wenn ich es in Gott anschaue, dann haben genau auch diese bösen Dinge für mich eine tiefere Bedeutung vor Gott. In diesem Sinn betet Jesus: Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Weil er erkennt, dass dieses Leiden, das in sich böse, ungerecht ist, das aber Gott zulässt, weil es eine tiefere Bedeutung für Jesus hat, nämlich die Verherrlichung und die Errettung der Welt. Und deswegen bejaht es Jesus. Und insofern kann er zum Willen Gottes Ja sagen. Egal, was dieser Wille für ihn vorgesehen hat, auch der bittere Kelch, den er trinkt, war in dieser Weisheit Gottes beschlossene Sache, weil darin eine so tiefe Bedeutung lag, der Erlösung, der Verherrlichung Gottes, der Überwindung des Bösen durch das Gute, der Vergebung der Sünden, durch das Vergießen des Blutes Christi, durch diese unfassbare Liebestat, die Jesus vollbracht hat. Das Bewundern kann man nur anbeten, in einer solchen Haltung zu sterben, dass er auch für die betet, die ihm das alles antun, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. So etwas hat man einfach noch nie gesehen. Auf der Welt würde ich echt behaupten, dass er so einen Menschen, Gott, Menschen, hat es einfach nie gegeben. Und in einer solchen Haltung ist noch nie ein Mensch für andere gestorben. Und um diese tiefere Bedeutung geht es. Und diese tiefere Bedeutung liegt auch und gibt es auch in den Widerwärtigkeiten unseres eigenen Lebens, sodass wir es annehmen und sogar dafür danken können. Zum Beispiel sagt der Prophet, es war gut für mich, dass du mich gedemütigt hast. Die Menschen haben ihn gedemütigt, aber Gott hat es zugelassen, dass dem Propheten, das sogenannte Prophetenschicksal, widerfährt. Üble Nachrede bei Jesus, er ist ein Fresser und Säufer und so. Missgünstige Urteile, Verrat, Verleugnung. Jeremias landet in der Zisterne und so. Und das hat alles eben eine tiefere Bedeutung. Und um die geht es. Deshalb sollen wir flexibel sein. Also Gott führt ja, glaube ich, einmal, ich weiß nicht mehr, welcher Prophet es war, ob es Jeremia oder Jesaja war, zu dem Töpfer. Und dann sieht er, wie der Töpfer mit dem Lehm umgeht, mit dem Ton, den er formt, umgeht. Und wie dieser Ton in seinen Händen nicht fragen darf, warum tust du das? Es wird ein Kunstwerk geben. Und der Töpfer kann die Form verändern, wenn sie missrät, kann er sie noch einmal sozusagen wieder auslöschen und noch einmal den Krug ganz neu hochziehen und so in seinen Händen. Und der Ton braucht diese Flexibilität gegenüber der Hand Gottes. Ich bin der Ton, ich bin das Gefäß, das die Hände Gottes formen, und ich soll dem Töpfer, dem Erlöser, dem Schöpfer keine frechen Fragen stellen, warum tust du das? Und schon gar keine Urteile fällen, das ist falsch, was du da machst, ich wäre der bessere Gott, ich würde das sicher nicht so machen oder diesen Menschen zumuten und so. Dann, da sieht man auch, ist ja sehr häufig dann eine Haltung des Stolzes gegenüber Gott, dass ich mich über Gott stelle und über seine Entscheidungen oder über die Weisheit seiner Wege missgünstig urteile und Gott verurteile. Das ist Hybris. Das Gegenteil von Dankbarkeit. Da danke ich auch nicht mehr für die Wege Gottes, sondern ich kritisiere Gott dafür oder ich lehne Gott dafür ab. Und dieser Kampf mit Gott hat manchmal dramatische Züge. Ich weiß von einer guten Freundin meiner verstorbenen Mutter, die auch verstorben ist, dass sie einmal so gehadert hat, dass sie die Muttergottesstatue zur Wand drehte. Die hat die Mutter Gottes sehr geliebt, aber da hat sie gesagt, also jetzt schaust du mal die Wand an, eine Zeit lang. Also das ist so eine, das Kind, dass sich das ein bisschen rächt, weil die Mutter nicht tut, was sie will oder was sie erwartet hat. Und die Tränen natürlich, aber ja, diese Art von Kampf mit Gott. Es gibt zwar viele, die sagen, ja, das darf sein. Und auch im Alten Testament haben die Psalmisten mit Gott gekämpft und gerungen. Aber eigentlich münden alle Psalmen im Vertrauen und in der Ergebung. Das ist so. Sie beginnen vielleicht mit der Beschreibung der eigenen Befindlichkeit. Ich schreie, aber du hörst nicht und so weiter. Aber sie enden immer im Vertrauen. Das ist sehr faszinierend, wie da der Prophet sich immer wieder durchringt von der eigenen Befindlichkeit, die zuerst beschrieben wird, wie sie ist, in die gläubige Haltung und ins Vertrauen auf Gott. Und das ist eben die Herausforderung. Deshalb sollen wir auch die Dinge in Gott anschauen und dann dafür danken. Jetzt eine weitere Frage. Muss man also an die Vorsehung Gottes glauben, um für alles danken zu können? In der Tat, glaube ich, sind der Glaube an die Vorsehung, also die Überzeugung, dass alles mit Gott zu tun hat und dass Gott mit mir in einem Dialog steht, durch alle Dinge hindurch, die geschehen. Also wie Jesus sagt, selbst eine Banalität, dass ein Haar mir gekrümmt wird, auch das hat mit Gott zu tun. Auch das hat eine Bedeutung vor Gott. Auch das ist Vorsehung. Auch wenn ein Spatz vom Ast fällt, tot, und ein Spatz ist jetzt nicht so ein wertvolles Leben, wenn wir so wollen, im Vergleich mit dem menschlichen Leben. Wenn ein Mensch stirbt, sagt Jesus, ja, ihr, dir so viel mehr wert seid als ein Spatz. Und selbst wenn der Spatz vom Ast fällt, weiß Gott darum. Es geschieht nicht ohne Gottes Willen, ohne Gottes Zulassung oder Führung, Vorsehung. Also wie viel mehr sind all eure Haare gezählt auf eurem Haupt. Also mit diesen Stellen, auch mit den Lilien auf dem Feld, und dass wir uns keine Sorgen machen sollen, was wir essen werden und wie wir uns kleiden werden, fordert uns Jesus ganz klar zu diesem Vorsehungsglauben auf. Denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Besten. Das ist ja auch nicht ein frommer Spruch des heiligen Paulus, sondern das ist seine persönliche Erfahrung. Und wenn man im 2. Korintherbrief nachliest, was er alles für apostolische Leiden durchgemacht hat, ein ganzer Katalog, den er aufzählt, staunt man. Ja, dreimal hat er Schiffbruch erlitten, trieb auf hoher See, wusste nicht, ob das jetzt das Ende ist, wurde von Giftschlangen gebissen, wurde gesteinigt, lag halbtot am Boden und wurde so oft ausgepeitscht und also mehrere Male gesteinigt. Und das hat er alles erduldet und die Erfahrung gemacht, dass sich dadurch das Evangelium die Bahn gebrochen hat und dass ihm das alles zum Besten gereichte und dass er darin auch Gott in seinem Leib verherrlichte und Jesus gleichgestaltet wurde. Deshalb glaube ich schon, dass Dankbarkeit und Vorsehung, also der Glaube an die Vorsehung Gottes und entsprechend die Dankbarkeit für alles, dass das wie zwei Seiten der einen Medaille sind. Pierre de Caussade, ein Jesuit, hat auf dieser Einsicht seine ganze Spiritualität aufgebaut. Er sagt, nach dem Maß unserer Hingabe und unseres Gottvertrauens wird unser Leben heilig, und jetzt kommt's, und ruhig dahin fließen. Umgekehrt, ohne diese Hingabe keine dauerhafte Tugend noch eine sichere Ruhe. Also dieses Vertrauen bringt auch eine Ruhe, eine innere Ruhe, einen inneren Frieden ins Herz. Bei allen Wechselfällen des Lebens und auch des Alltags, das können banale Dinge sein. Als ich in Togo unterwegs war, als Abt noch, ja, da hatten wir einen Reifenplatzer und in der Gluthitze. Und da muss man ganz ruhig bleiben und sich Gott ausliefern. Man wird zu spät ankommen, aber es hat irgendeinen Sinn und man muss es aus Gottes Hand annehmen. So bleibt man ruhig. Und so können einem die Dinge zum Besten gereichen, dass man nur so staunt. Das habe ich mehrere Male auch ganz konkret schon erlebt und andere natürlich auch und die Hörer sicher auch. Jetzt eine weitere Frage. Macht uns der Vorsehungsglaube nicht passiv, indem wir einfach alles Gott überlassen, ohne uns anzustrengen? Es kommt ja sehr schnell der Vorwurf des Fatalismus, wenn man von der Vorsehung spricht. Aber wie kann man mit Gott leben, wenn man nicht an die Vorsehung Gottes, an die Führung Gottes glaubt? Also ich muss ja als gläubiger Mensch immer auch denken, dass alles mit Gott zu tun hat. Und sonst ist Gott so total jenseitig, dann hat er ja überhaupt nichts mehr mit meinem konkreten Leben zu tun. Es ist dann auch tragisch, er kann mir nicht helfen. Also er ist jenseitig, transzendent. Er hat wohl die Welt geschaffen, aber jetzt tickt sie wie ein selbstständiges Uhrwerk und er greift da nicht mehr ein. Und das einzelne Rädchen kommt unter die Räder. Und da kommt halt, da kann halt dann Gott auch nichts machen. Er kann auch nicht helfen. Das ist ja kein Glaube. Das kann es ja nicht sein. Unser Leben ist ein Leben mit Gott und dann ist der Schöpfer. Und Gott, der allmächtige Gott steht da nicht an und sagt, ja, mein Kind, das ist tragisch, ich kann da auch nichts mehr machen. Du kannst da nur untergehen. Also das ist nie unsere Situation. Also sind wir immer gehalten und geborgen in Gott. Und Gott kann immer das Blatt wenden. Er kann immer einen Ausweg schaffen. Und zwar auch in ausweglosen Situationen. Wenn dein Bruder gestorben ist, wie der Bruder der heiligen Martha, Lazarus, und schon im Grab liegt und stinkt, also schon in Verwesung ist, kann man noch eine hoffnungslosere Situation beschreiben. Da kann man echt nichts mehr machen. Und genau da zeigt sich die Macht Gottes. Lazarus, komm heraus. Das ist unglaublich. Diese Demonstration der Souveränität Gottes. Und Jesus lässt, obwohl er rechtzeitig informiert wurde, dass Lazarus im Sterben ist, er hätte also hingehen können, er hätte das verhindern können. Martha weiß das ganz genau. Wärest du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Ich habe dich rechtzeitig alarmiert. Du bist nicht gekommen. Jetzt kommst du 3 Tage zu spät und willst das Grab öffnen. Das geht nicht. Sozusagen. Und dann da kommt diese Demonstration der Souveränität Gottes und Martha traut ihm das durchaus auch zu. Also Jesus sagt ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Martha sagt, ja, ich weiß, ich glaube. Auch jetzt weiß ich, dass dir alles möglich ist, dass Gott dir alles gibt, worum du bittest. Also Martha hat einen sehr starken Glauben. Sie traut Jesus das zu, das Unfassbare, dass er da den Stein wegnimmt vom Grab und Lazarus herausruft. Also das muss uns doch zeigen, dass es in unserem Leben manchmal recht hart zu und her geht und dass die Dinge sich wirklich unglaublich zuspitzen können in eine menschliche Aussichtslosigkeit. Und dass wir auch da immer noch glauben können, dass Gottes Wille geschieht, egal wie, und dass Gott alle Möglichkeiten hat. Und wenn er es so macht, wie er es macht, wollen wir es annehmen und dafür danken, weil wir glauben, dass Gott keine Fehler macht. Und dass die Weisheit Gottes am Ende Recht bekommen wird. Und nicht unser menschliches Denken und Fühlen. Da möchte ich vielleicht hier einen Schnitt machen und in einer weiteren Sendung dann das Thema der Dankbarkeit für die Vorsehung Gottes und die Führung durch Gott in der Vorsehung, dass wir dieses Thema dann noch weiterentwickeln in einer nächsten Folge.
Herzlichen Dank, Weihbischof Marian Eleganti, für diese schönen, tiefgreifenden Gedanken zum Thema Dankbarkeit. Und Radio Gloria möchte Ihnen natürlich auch ein grosses Dankeschön für Ihren Beitrag zukommen lassen. Deo gratias. Und ich wünsche Ihnen auch reichen Gottessegen und wir freuen uns auf die nächste Sendung. Und so möchte ich diese erste Sendung mit Ihrem zitierten Psalm beenden. Der ist nämlich wunderschön, der Psalm 139. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar geschaffen hast. Und so ein herzliches Dankeschön, Marian Eleganti. Weihbischof Marian Eleganti, dürfen wir Sie noch um den Segen abschließend erbitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Name des Herrn sei gepriesen.
Von nun an bis in Ewigkeit.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Er segne und beschütze euch, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Das war die Sendung mit Weihbischof Marian Eleganti. Wenn Sie die Sendung noch was nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reichen Gottessegen, verbunden mit einer großen Dankbarkeit. Ihre Andrea Marti.